Mein Thema heute ist Zeiten des Getreidesiebens. Ein sehr besonderer Titel, ja. Aber mir kam das so, Zeiten des Getreidesiebens, ja. Wir haben also, vielleicht könnt ihr euch erinnern, schon in der Anfangszeit, da war ja der große Lockdown, in der Anfangszeit, ja, auch gesprochen, in welchen Zeiten sind wir. Und das ist ja auch von der Bibel her ganz wichtig, dass wir, ja, die Bibel sagt, wie die Söhne Issachar sind, also die die Gabe haben, die Zeit, die Zeichen der Zeit zu deuten und zu erkennen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, worin befinden wir uns? Und damals, vielleicht erinnert ihr euch noch, haben wir gesagt, es ist eine Zeit der Entschleunigung. Eine Zeit der Entschleunigung, eine Zeit auch der Besinnung, wo auch, ja, vieles dann nicht mehr gelaufen ist und wir haben da das Rufen des Herrn dahinter gesehen, auch, dass wir ihm persönlich einfach mehr Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht nur vom Computer sind oder vom Fernseher, sondern wirklich einfach auch, ja, Zeiten des Gebets haben, das geistliche Leben wieder aufzufrischen. Und ich denke, das ist auch immer noch so. Das ist auch das jetzt in dieser fortgeschrittene Zeit, ist es immer noch so, eine Zeit, den Herrn zu suchen, diese Chance wahrzunehmen. Aber es ist noch auch eine andere Zeit. Es ist eine Zeit, und da kamen wir jetzt, wie gesagt, am Freitag auch als Pastoren zusammen, und da haben wir das auch uns da ausgetauscht. Es ist eine Zeit, wo sich der Weizen von der Spreu trennt. Und wo wir Gemeinden auch, ja, wo wir uns wirklich fragen müssen, da war ja, ist das so ein Stil, ja, von Gemeinden auch, hat sich so entwickelt, wo es nur noch um Party, christliche Partyfeiern geht, Celebration und, ja, Celebrations zu machen und nur um Äußerlichkeiten, sehr, sehr stark sich um Äußerlichkeiten gedreht worden ist, wo sehr viel gezählt worden sind, wow, wir sind gewachsen und wir haben jetzt schon so und so viele Gottesdienstbesucher. Ja, und dann kam Corona. Was ist dann mit den Gottesdienstbesuchern? Da war erstmal gar kein Gottesdienstbesuch mehr möglich. Ja? Und da ist einfach, ja, da kam Corona und hat doch was verändert. Und das Wort Gottes sagt ja, in Römer 8 heißt es ja, dass uns alle Dinge zusammenwirken zu unserem Guten, zu unserem Besten. Alle Dinge müssen zusammenwirken. Auch diese Corona-Geschichte muss zusammenwirken zu unserem Guten. Und ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle. Die steht in Lukas 22 und ich lese ab Vers 31. Der Herr aber sprach, weißt du, Herrn, dass wir einen Herrn haben, der spricht. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, an anderer Stelle heißt es, wenn du dich einst mal bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, interessant, vorher sagt er Simon, er redet ihn mit seinem alten Namen an und jetzt sagt er, Petrus, du bist doch der Fels. Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Also eine ganz besondere Sache, ja, ein besonderes Reden. Und das war jetzt, wir haben ja sogar auch prophetische Worte in unserem Leben und hier hat der Petrus ein prophetisches Wort bekommen. Und das ist einfach, was Jesus macht hier. Er öffnet den Blick für die geistliche Welt. Für dem, was im Hintergrund passiert. Wir haben immer oftmals nur diesen Blick auf das Äußerliche. Und dann passieren Sachen, dann sind Situationen, die wir dann nicht verstehen. Und Jesus öffnet sozusagen die Tür, die geistliche Tür und gibt Einblick. Und da ist ein Geschehen, da ist der Satan, der vor Gott getreten ist und das ist, und gesagt hat, ich will die prüfen. Ich will deine Leute prüfen. Darf ich das? Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Satan nichts von sich aus tun kann. Vor allen Dingen, er darf nicht Hand anlegen an Jünger Jesu. Einfach so. Das darf er nicht. Aber, und das ist natürlich jetzt auch für uns ganz wichtig, Gott hat es erlaubt, dass der Satan sieben darf. Gott hat es erlaubt. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Dass Gott erlaubt, weil ich meine, was passiert, wenn Satan siebt? Schwere Zeiten kommen. Erinnert euch an eine ähnliche Stelle, Bibelstelle aus Hiob, in Hiob 1. Da ist ja auch, wird auch der Vorhang weggezogen und wir haben einen Blick in die geistliche Welt und da war der Hiob ein ganz, vielleicht der hingegebenste Mensch, der damals auf der Erde gelebt hat. Und Gott war stolz auf diesen Mann. Und dann kam der Satan und hat gesagt, der betet dich doch bloß an. Und der dankt dir bloß, weil er so gesegnet ist von dir. Lass mich mal den testen. Und dann sind ja die schlimmsten Dinge passiert. Alle Kinder an einem Tag gestorben. Das ist unfassbar. Ich meine, das ist ja das Schlimmste, was wir überhaupt erleben können. Nicht nur, dass es irgendwo an unseren eigenen Körper geht, sondern wenn unsere Kinder sterben oder sowas, solche Sachen passieren. Sein ganzes Hab und Gut ist kaputt gegangen an einem Tag. Und da war noch nicht genug. Und da kam der Satan nochmal. Er hat gesagt, der macht ja immer noch weiter. Also und hat nochmal begehrt. Und dann hat er hier Geschwüre bekommen. Zutiefste körperliches Leiden. Und dann hat noch Gott dazu geschwiegen. Das war für ihn vielleicht das Allerschlimmste. Und er wurde so richtig durch die Tiefe damals geführt. Und es ging bei ihm seelisch so weit, dass er ja sogar den Tag seiner Geburt verflucht hat. Und trotzdem war da ein Gott, der hält. Und vielleicht erinnert ihr euch an das, was am Schluss des Hiob-Buches dann steht. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun, in dieser Prüfung, in diesem Ganzen hat mein Auge dich gesehen. Und der Hiob ging gestärkt aus dieser Situation heraus. Und hier haben wir was Ähnliches, dass Satan begehrt hat, die Jünger zu sieben. Und ich will mal zwei rausnehmen von dem. Das sind der Judas und der Petrus. Beide Männer waren berufen, Apostel zu sein. Ich glaube, dass die Berufung von Judas auch echt war. Gott hat sie nicht gedacht, den tue ich mal als Pseudo-Apostel einsetzen. Sondern die Berufung war echt. Aber es kam dann die Prüfung. Und da kamen Zweifel, weil der Teufel kam und hat den Judas versucht und es kam Zweifel ins Herz. Und Und was passiert beim Sieben oder was passiert beim Worfeln? Gibt es eine andere Bibelstelle, die werden wir nachher noch behandeln, wo er die Wurfschaufel in der Hand hat und da ist es der Herr und sowas. Und was wird da gemacht? Also ich bin ja I'm a country boy, bin auf dem Land groß geworden und ganz früher, aber heute macht man das ja nicht mehr, da gehen die raus mit Mähdrescher und machen alles die Maschinen. Und früher ging man auf die Tenne und dann hat man geworfelt und dann ist der Weizen hochgeworfen worden und die Spreu ist weggeflogen und der Weizen ist runtergegangen. Und so ist es, wird es Zeiten geben, die auf jeden von uns kommen werden. Auf jeden. Jeder, der in der Nachfolge ist, wird mal eine Zeit des Siebens erleben. Und der Judas hat das erlebt. Und wir wissen das. Da war nichts anderes als Spreu. Und was hat der Judas gemacht? Er hat sich entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen. Und der ist dann im Selbstmord geendet. Und Petrus ist dann tatsächlich gesiebt worden. Und wir lesen das hier. Ich meine, er war wahrscheinlich der Hingegebenste. Nach Jesus war er der Hingegebenste Jünger. Er war derjenige, der die Erkenntnis hat, dass Jesus der Christus ist. Und dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er war wirklich mit am engsten dran. Und ich denke, vielleicht hat er es auch fast als eine Anmaßung angesehen, was Jesus hier gesagt hat. Deswegen hat er auch protestiert. Und hat gesagt, mit dir bin ich bereit, überall hinzugehen. Ins Gefängnis und wenn es sein muss, in den Tod. Ich gebe mich total hin. Und wie viele haben das in der Vergangenheit gesagt, die Jesus nachgefolgt sind? Und wie viele haben das gesagt, auch hier, mal früher in unserer Gemeinde, die heute nicht mehr da sind und die, was weiß ich, für ein Leben leben? Ich gebe mich total hin. Ich weiß es noch, ja, kann mich noch erinnern, auch persönlich, ja, dass eine Schwester, eine Glaubensschwester mir gesagt hat, also, da saßen wir im Auto auf der Heimfahrt von einem Dienst und sowas, sie hat mich gefahren und sowas und hat gesagt, sie hat es auf dem Herzen, wirklich mich total zu unterstützen. Ein anderer Bruder auch, ein ganz naher Bruder, hat öffentlich im Leiterkreis gesagt, er hat den Dienst, mich zu unterstützen und dann waren das dann später welche, die mich total im Stich gelassen haben und nicht mehr da sind und ihren eigenen Weg gehen. Petrus wurde auch gesiebt, kam auch in das Sieb und was ist passiert? Er hat versagt. Es ist genauso gekommen, wie es der Herr vorausgesagt hat. Ehe der Hahn dreimal gekräht hat, hat er ihn dreimal verleugnet. Und eigentlich, ja, wäre es das dann gewesen. Wir wissen, dass es dann einfach weiterging und Petrus ja sogar dann ja, frustriert war. Aber wisst ihr, was der Unterschied zu Judas war? Petrus hat sich erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Und er ist zerbrochen. Er fing an, bitterlich, so sagt es die Schrift, bitterlich zu weinen. Dass er genau da in die Falle gegangen ist, dass er genau da. Und da war einfach Zerbruch und tiefe Umkehr Und da war ein Prozess, wo er erkannt hat, erkennen musste, dass er, wie limitiert er in seiner eigenen Persönlichkeit war. Petrus musste realistisch werden und durch tiefe innere Buße erkennen, dass das Zurückfallen in den alten Charakter nicht der Weg zum ewigen Leben war. Petrus wurde gesiebt wie Weizen und er musste es gesiebt werden, bevor er dann sehen konnte, wer er wirklich war und aus welchem Holz er geschnitzt war. Und deswegen ist dieses Sieben wichtig. Der Herr hat mal gesagt, der Jünger ist nicht über dem Meister. Ja, und unser Meister, Jesus selbst, wurde gesiebt. Jesus selbst wurde versucht. Nicht nur einmal, nicht nur dreimal, diese Versuchungsgeschichte, sondern immer wieder. Und die größte Prüfung war Jesus am Kreuz. Als Judas gesiebt wurde, blieb nichts als Spreu. Und er wurde völlig weggeblasen. Als Petrus gesiebt wurde, blieb der Same, den Jesus gesät hatte, in ihm. Und deshalb wurde das, was über ihn verheißen worden ist, Realität. Petrus war durch viele Bedrängnisse, es ist ja nicht nur eins, es ist ja später noch etliches gekommen, Gefängnis hat er auch erlebt dann. Was hat das bewirkt? Die Echtheit seines Glaubens. Petrus hat letztlich geglaubt, dass Jesus allen einen Platz im Himmel reserviert hat. Allen, die ihren Glauben auf Jesus setzen. Und er wusste dann am Schluss, dass es nicht durch eigene Kraft, sondern nur durch die Kraft Gottes geschehen ist und geschehen wird. Und dass er gehalten ist. Und das Gute in dieser Geschichte ist, dass Jesus betet. Und ich möchte euch in Erinnerung rufen, da ist nicht nur ein Herr aller Herren und König aller Könige, sondern da ist ein hoher Priester, der zu Rechten des Vaters sitzt. Und er hat damals für den Petrus gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Und er betet auch für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Mein Dienst ist, euch zu Jüngern zu machen, zu Jüngern Jesu, nicht zu Gottesdienstbesuchern, die dann nach Hause gehen und dann machen, was sie wollen. Mein Dienst ist, euch zu Jüngern zu Jesu zu machen. Und es ist doch gut, wenn mal immer wieder mal die Decke weggezogen wird. In Matthäus 3, Vers 11 und 12 steht Folgendes: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt da der Johannes der Täufer, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen ich zu tragen, ich nicht würdig bin. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand als dieses andere Bild und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichen Feuer verbrennen. Und das wird heute nicht mehr gepredigt. Da wird was weggelassen, was ganz, ganz wichtig ist. Da ist der Heilige. Da ist der Heilige, der nicht Ruhe, selbst nicht Ruhe geben wird, bis alles gereinigt ist. Und an anderer Stelle heißt es ja, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Jeder Jünger, jedes Herz wird geprüft. Und da bleibt das Papa-Gott-Gesülze auf der Strecke. Und diese Hyper-Grace und ja, diese billige Gnadenlehren und das ganze Zeug, das wird alles auf der Strecke bleiben. Das ist keine gesunde Lehre mehr. Die würden doch am liebsten solche Bibelstellen hier ausradieren, wegtun. Matthäus 13, Vers 30. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen. Wer sind die Schnitter? Das sind die Engel. Lasst zuerst das Unkraut oder sammelt zuerst das oder lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammle ich in meine Scheune. In allen neutestamentlichen Belegen werden die Jünger Jesu als Weizen bezeichnet. Warum? Ich weiß es nicht. Aber denk noch mal drüber nach, das Gleichnis vom Sämann. Der Same ist das Wort Gottes. Das Feld ist die Welt. Gute Frucht. Und wozu gehörst du? Der Weizen wächst nicht alleine auf. Ne? Auch das Unkraut wächst zusammen auf. Und das passiert auch in unseren Gemeinden. In unseren Gemeinden ist Unkraut. Die Frage ist, wozu gehörst du? Und die Ernte ist das Ende dieses Zeitalters. Matthäus 13, Vers 40 folgende. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Machen wir weiter. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse, aus seinem Reich. Das heißt, versteht, in seinem Reich gibt es Ärgernisse. Es gibt Probleme in unseren Gemeinden. Reich ist doch konkret. Da gibt es Ärgernisse, immer wieder mal. Und wir ärgern uns aneinander und Streit und Neid und alles Mögliche. Es gibt Ärgernisse. Und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Weinen und das Zähneknirschen sein. Und dann passiert's aber. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre heute Morgen. Erst dann wird diese Herrlichkeit so richtig offenbar. Aber bis dahin gibt es Ärgernisse, die oftmals die Herrlichkeit blockieren. Versteht, es gibt nur zwei Arten von Menschen, Weizen und Unkraut. Und jetzt prüf dich heute Morgen selbst. Bist du Weizen? Oder bist du Unkraut? Prüf mal dein Herz. Und manchmal haben wir ein falsches Bild von uns selbst. Dann sehen wir uns als die absolut fromm und die anderen sind immer schuld. Petrus hatte ein falsches Bild von sich selbst. Und da war Unkraut auch bei ihm. Und er war zeitweise Unkraut, aber wisst ihr was? Und das ist die gute Botschaft. Das kann verändert werden. Petrus hat versagt und er konnte Buße tun. Und es gibt einfach, ja, es gibt Dinge, in die wir hineingeführt werden. An vielen Situationen sind wir selber schuld. Das ist genauso, wie wenn du irgendwo was reparierst oder zu Hause was machst und sowas und du nimmst einen Hammer in die Hand und du haust da ordentlich auf den Finger drauf. Das hast du selbst gemacht, ja? Aber, oder die meisten Schreiner haben das ja, ne, wenn sie da an der Kreissäge sind, sich dann selbst verletzt und sowas. Aber es gibt natürlich auch eine Ebene von Finsternis, wo du es nicht bist. Und damit musst du auch zurechtkommen. Wo Unglück passiert, wo Dinge, die wir nicht mehr verstehen, passieren. Wo der Sturm auf das Leben kommt. Wer ist schon mal gesiebt worden? Dreh dich schon mal um zu deinem Nachbarn und Nachbarin. Du, sag mal, du bist ein Weizenkorn. Und es ist so schön, euch zu sehen, wie ihr das gerade gemacht habt. Ihr habt euch angelächelt und gesagt, du bist ein Weizenkorn. Aber, und es geht weiter. Aber wisst ihr was? Was steht geschrieben? Das Weizenkorn, Johannes 12, Vers 24, fällt in die Erde und stirbt, damit es reiche Frucht bringt. Das passiert mit dem Weizenkorn. Und dann schauen wir, wir Weizenkörner, wir schauen dann auf das, auf die Situation und sagen, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und Herr, es tut so weh. Und währenddessen bringst du reiche Frucht. Wir haben ja mal richtig Verfolgung erlebt. Und ich kann mich nur erinnern, ich habe meinen Freund, also ich habe einen Freund, einige kennen ihn, den Rolf, der war dann mit mir in der Slowakei. Und da hat er mich damals gefragt, ja, wie war denn das in dieser Zeit der Verfolgung und sowas. Ne? Und dann habe ich ihm einfach ja, erzählt aus dem heraus, ja, was ich nicht so gern tue, ne? Wer erinnert sich so gern an, oder holt es wieder hervor, was da alles irgendwo Schlimmes passiert ist und sowas. Ne? Und wo ich aber dann eins gesehen habe, da hat der Herr zu mir gesprochen. Er hat gesagt, wenn du damals aufgegeben hättest, Eckehard, wenn viele, viele Menschen nicht zum Glauben gekommen wären. Und viele, viele Menschen nicht geheilt worden. Und viele, viele andere Dinge passiert, wenn du aufgegeben hättest. Deswegen irgendwo ist auch für uns wichtig, dran zu bleiben. Und es zeigt sich in dem. Und wie gesagt, wir sind da nicht sauber in all dem. Wir versagen in diesen Prozessen. Wie der Petrus. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Der Weg ist noch nicht zu Ende. Und ich will damit schließen. Erstens, erst wenn die Stürme kommen, können wir sehen, was gebaut ist und was nicht. Zweitens, jeder kommt in das Sieb, jeder kommt auf die Wurfschaufel, wird hochgeschmissen und im Wind bewegt. Und da kann man versagen, wie der Petrus. Und da ist jetzt auch eine Story, die jetzt durch die ganze Welt geht. Einer der bekanntesten Pastoren in New York ist ans Licht gekommen. Ja, eine der größten Gemeinden und der Pastor hatte Einfluss auf diese ganzen Superstars, Megastars zum Teil. Und er ist dann, ja, und war auch so eine Feiergemeinde, Celebrations. Und er war ein sehr gefeierter Mann und der sehr viel Geld auch verdient hat und sowas. Und dann kam die Stunde der Versuchung und er ist gefallen und hat Ehebruch begangen. 5 Monate Verhältnis gehabt mit einer anderen Frau, mit einer Muslimin. Vielleicht auch, weil er dachte, das ist eine Muslimin, die hat nichts mit uns Christen zu tun und sowas. Hat sich auch nicht als Pastor natürlich zu erkennen gegeben. Und wie gesagt, er ist dann gefallen. Einen Ehebruch gemacht. Es kam jetzt ans Licht. Er ist dann gefeuert worden. Hat seinen Job verloren. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Dieser Mann, über den sollten wir kein Urteil sprechen, der ist immer noch im Sieb. Er ist immer noch im Sieb. Und wenn er wieder Petrus umkehrt, seiner Frau zurückkehrt und sowas, natürlich passiert Schaden. Dann erweist er sich als Weizen und bleibt drin. Und so beurteilt auch dich der Herr nicht an deinem momentanen Versagen, sondern was am Ende rauskommt. Spreu wie Judas oder Weizen. Viertens, du und ich, wir kommen nicht nur einmal ins Sieb, sondern es kann immer wieder mal passieren. Und dann sollst du wissen, und dann musst du wissen, es ist nicht dein selbstgemachter und selbstgestrickter Glaube, sondern da ist einer, der für dich gebetet hat, dass dein Glaube nicht aufhört. Es ist der Glaube des Herrn, der dich hält. Ich war auch schon öfters auf der Worfschaufel. Ich. Und deswegen ist mein Auftrag auch heute Morgen, die Brüder zu stärken. Die auf der Worfschaufel waren, die können die Brüder stärken. Die können die Schwestern stärken. Und das ist unsere Auftrag. Stärkt einander. Und fünftens, Psalm 23, Vers 4. Führst du mich durch das Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Kindliches Vertrauen. Kindliches Vertrauen. Gerade in Phasen, wo wir Schritt für Schritt gehen müssen und nicht wissen, weiter wissen, immer nur den nächsten Schritt sehen und gehen. Und da lasst uns vertrauen. Und da lasst uns gehen. Und da häng nicht ab. Erweis dich nicht als Spreu. Häng nicht ab, sondern folge deinem Herrn und Heiland. Corona-Zeit ist eine Zeit, wo sich der Weizen von der Streu brennt. Partychristentum ist nicht mehr angesagt. Mein Gebet, ja, und dafür, ja, in diesen schwierigen Zeiten, die Kraft brauchen, übernatürliche Kraft, seine Kraft brauchen. Dafür haben wir vorhin das Abendmahl gefeiert. Und mein Gebet ist, dass du nicht wieder Judas endest, sondern wieder Hiob, wieder Petrus, wieder Paulus, wie Jesus selbst. Dass du dich bewährst und den guten Kampf des Glaubens weiterkämpfst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wer braucht die Hilfe des Herrn? Dann steh auf an deinem Platz. Dann sag, Herr, hier bin ich, ich brauche dich. Ich brauche dein Gebet als hoher Priester. Ich brauche deine, aber ich will weitergehen. Ich will an dir festhalten. Und ich will mich nicht durch Versagen und Selbstanklagen, die zu nichts führen, blockieren lassen, sondern ich will dir kindlich vertrauen. Und Vater im Himmel, du siehst, es sind dazu alle aufgestanden. Und Herr, du hast mir heute keine einfache Botschaft da ins Herz gelegt. Und ich bitte dich aber, dass diese Botschaft, dass dieses Wort Frucht bringt. Frucht für dein Reich, Frucht für die Ewigkeit. In Jesu Namen. Und Herr, wir bitten dich für die, für diesen Pastor auch. Und für all die, die momentan straucheln. Herr, wir bitten dich, dass auch sie wie der Petrus wieder aufstehen und weitergehen. Weil dein Wort sagt, der Gerechte fällt 7-mal, aber steht wieder auf und geht weiter. Herr, wir bitten dich einfach für die auch uns anvertrauten Schafe. Wir wollen nicht eines verlieren, in Jesu Namen. Wir wollen dem auch nachgehen. Und ich bitte dich einfach, dass du es freisetzt, dass wir einander stärken, wie es der Petrus dann später gemacht hat. In Jesu Namen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.